Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara, ich bin der Reto. Barbara, wer sind wir und wieso machen wir diesen Podcast hier?
Wir unterrichten seit 3 Jahren miteinander. Ich als schulische Heilpädagogin, du als Primarlehrer von der Mittelstufe im Kanton St. Gallen, im Schulgemeinde Flawil. Und wir haben gemerkt, dass uns beide die Schulentwicklung, das Vorwärtsgehen, neugierig sind auf das, was kommt, was uns da täglich begegnet in unserer Umwelt, sehr beschäftigt, und wir haben einen Weg gesucht, um dem ein Ventil zu geben, und da ist unser Podcast.
Heute geht es um folgendes Buch, aber ich knall es mal rasch auf den Tisch, damit es alle hören. Es geht um die neue Studie von John Hattie. Den John Hattie kennen wir vielleicht noch, ich komme nachher darauf zu. Es geht um Lernen sichtbar machen, die zweite neue Hattie-Studie.
Jetzt hat er ja noch mehr. Also es ist ja so eine Metastudie, die so Studien zusammenfasst. Und jetzt hat er ja noch mehr zusammengefasst, gell?
Ich möchte es gerne vielleicht für die, die John Hattie noch nicht kennen, ein bisschen ausholen. Er ist Professor aus Neuseeland. Pädagoge und Professor aus Neuseeland. Und hat sogar von der Queen einen Offiziersorden bekommen für die neuseeländischen Verdienste. Er hat versucht, Schulsystem miteinander zu vergleichen, hat aber versucht, Schlüsse daraus zu ziehen. Was ist im Unterricht wirklich weiter wichtig? Was ist wichtig in der Klassenführung? Was nützt nicht? Mhm. Was hat der Lernerfolg von den Kindern alles als Hintergrund? Und er hat wirklich alles gesammelt, was er hätte sammeln können, weltweit. Mhm. Und er hat dazu eine erste Studie veröffentlicht, hat jetzt hier ungefähr 800 Metastudien zusammengefasst im 2009.
Also 800 Studien zu einer Metastudie?
Oder nein, ist 800, denn schon, 800 ist denn schon Metastudie.
Schon 800 Meta, also Metastudien, gell, verstand ich richtig, sind Studien, wo man also mehrere Studien aus einem gleichen Bereich, wo man dann nochmal jede analysiert und nochmal zu einer Studie zusammenfasst.
Also genau, zum Beispiel hat es 30 Studien zur Hausaufgabe und man tut das quasi nochmal zusammenfassen, ja, und tut nochmal über das Ganze
nachdenken. Genau, alle Ergebnisse aus diesen 30 Studien rauszuziehen und dann da in eine Studie rein verpacken.
Jetzt ist es Frühling 2023, jetzt hat er 2103 Metastudien analysiert. Das heisst, es ist fast das Dreifache. Und es sind etwa 100'000 Einzelstudien. Also eine riesige Menge.
Das ist schon gewaltig.
Und er schafft das natürlich auch nicht mehr allein. Er hat ein ganzes Team im Hintergrund, das ihm da dazu hilft. Und er hat gesagt, neben den Sachen, die er schon mal untersucht hat, im 2009, möchte er nochmal vertiefen. Hat sich in diesen 10, 15 Jahren verändert? Und hat natürlich noch neue Sachen wie Digitalität dazu genommen. Darum bin ich jetzt auch nochmal auf das Buch aufmerksam geworden. Momentan, jetzt Anfang Juni 2023, ist es nur auf Englisch erhältlich. Ich habe wirklich fast alles gelesen. Ich musste den DeepL und so zum Teil brauchen, weil die englischen Begriffe sind selbst mir zu hoch gewesen, die zum Teil geistert. Und ihm ist es vor allem nicht nur darum gegangen, Daten zu analysieren und neu abzugleichen, sondern er hat gesagt, in der zweiten Studie sei es ihm auch wichtig, zu schauen, was für Haltungen hat es da drin, was passiert innerhalb des Klassenzimmers. Der Fokus aufs Lernen und den Unterricht hat er weiterhin, aber was kann ich jetzt konkret als Hilfestellungen für die Lehrpersonen und für das Team geben, wie kann ich jetzt mit dem etwas schaffen, also dass es nicht nur rohe Daten sind.
Ja.
Wer es interessiert, der hat mehrere YouTube-Filme schon gemacht, halt auf Englisch, zu dem Thema, zu der neuen Metastudie, auch Visible Learning heisst das Buch, das Sequel. Und ich habe das im Vorgehen auch noch gemacht, neben dem, was ich das Ganze gelesen habe. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen erzählen, was da rausgekommen ist. Wer das alte Buch kennt von ihm, dort hat er wie so einen Tacho gehabt, wo es so darum gegangen ist, was ist eher hinderlich fürs Lernen, was ist so ein bisschen, ist okay, wie man es macht, nützt und schadet nichts, und wirklich Sachen, die nützen.
Genau, so von Rot über Gelb zu Grün, oder?
Genau, jetzt ist es von Rot über Gelb zu Blau, wenn ich mich gerade erinnere. Okay. Mhm. Jetzt ist es aber ein Balken, es ist ja aber fast das gleiche wie der Tacho. Mhm. Und er sagt aber interessanterweise, 90% der Schulen laufen schon in die richtige Richtung. Er hätte sich schlimmer vorgestellt, hat er in einem Interview gesagt. Das ist aber noch tröstlich, oder? Und ihn hat interessiert, zum herauszufinden, was effektives Lernen ist. Ja, er wollte wissen, welche sind die wirklichen Faktoren, die man daran arbeiten sollte. Ja. Welche sollte man vielleicht eher ein bisschen weglassen. Mhm. Und er hat so gesagt, über vieles diskutieren wir und es ist ein richtiges Politikum und es hat für den Unterricht eigentlich gar nicht so einen positiven Effekt. Erzähl dir mal ein paar. Hausaufgaben. 1:1 Computing. Also weil man, nur weil jetzt jedes Kind ein Gerät hat, ist der Unterricht nicht besser. Da braucht es ganz viel anderes, was dazu ist. Es sind aber auch neue Sachen dazugekommen. Zum Beispiel beim phonologischen Bewusstsein kommen wir dann drauf. Im Kindergarten und Unterstufe müssen wir viel mehr Zeit investieren. Das mache ich aufs Sprachenlernen viel mehr aus, wie jedes Leseförderprogramm für Legasthenikerinnen und Legastheniker. Mhm. Debatte möchte er fördern mit dieser ganzen Metastudie. Und er hat aber auch gesagt, über gewisse Sachen müssen wir schwätzen, obwohl es politisch nicht en vogue ist. Zum Beispiel der Geschlechterunterschied ist... Ich weiss, gewisse Gumpen wir jetzt vielleicht erklären, aber es gibt einfach Unterschiede im Lernen zwischen Buben und Mädchen. Ich möchte euch jetzt aber gerne wirklich mal empfehlen, was hat er herausgefunden. Und er sagt, viele Sachen brauchen schon Zeit, aber gar nicht so viel Geld. Was hat er neu untersucht? Gehen wir wirklich zuerst auf diese Sachen. Mhm. Im Bereich Lernende hat er untersucht, was für Gefühle haben Einfluss aufs Lernen. Interessanterweise, aber nicht verwunderlich, Wut, Frustration, Angst und Depression haben noch viel den negativen Effekt, wie er sich vorgestellt hat. Oh. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht.
Okay. Also negative Gefühle wirklich vermeiden.
Ja. Hingegen sagt man immer so, ja, für einen Lerntyp bist du zum Beispiel. Mhm. Und dass da gar nicht so einen grossen Einfluss hat.
Also mehr mit den Augen oder so lernen, kommt nicht so drauf
an. Nein, wer sagt, wenn du die richtige Mischung als Potpourri von Lernmethoden hast, dann kommt da nicht drauf an. Ja. Das Wohlbefinden der Kind hat nur einen mittleren Effekt. Er sagt natürlich, klar, es ist wichtig, ein Kind muss sich wohlfühlen in der Schule. Sonst lernt es nicht, sonst kommen wir wieder in die negativen Wut-, Frustrations-, Angsteffekte rein. Aber wenn es einem Kind gut geht, lernt es nicht besser. Es kommt einfach gerne in die Schule, aber es lernt nicht besser.
Also muss es irgendwie so eine Mischung sein zwischen, oder? Ja. Und wenn ich herausgefordert werde, die Schule natürlich durch einen Unterricht, der mich fordert, dann bin ich ja nicht unbedingt in meiner absoluten Komfortzone. Aber der Lerneffekt ist dann gross.
Ich finde, es ist, gerade wenn du auf LinkedIn und anderen sozialen Medien bist, sehr ein Trend, Achtsamkeitstraining. Das ist extrem weit oben.
Okay.
In der Beliebtheit. Aber er sagt, es hat fast keinen Wert. Weil es häufig auch für Kinder und Jugendliche viel zu schwierig ist, was wir von ihnen wollen. Weil die sind gar noch nicht so weit in ihrem Moralverständnis, in ihrer emotionalen Entwicklung und dass wir dort Kinder einfach überfordern mit dem. Er sagt aber, was ein...
Da könnte aber eher etwas auf Teamebene, oder? Also Erwachsene. Also Erwachsene, denke ich, dass im, also Achtsamkeit auf Erwachsenenebene kann ich mir... Also sehr gut vorstellen, dass da ein grosser Wert, aber nicht unbedingt auf Kinderschuhe, jugendlichen Ebene.
Und was einen extrem guten Wert hat, den er neu untersucht hat, ist das Arbeitsgedächtnis. Ist nicht verwunderlich.
Ja, ist aber ein bisschen
fies. Aber es ist extrem fies. Also das Kind, das sich das Zeug nicht gut merken kann, hat einfach viel weniger
hohe Lerneffekte. Das kann man fast nicht trainieren. Arbeitsgedächtnis kannst du eigentlich nicht mehr machen. Dass da kannst du eine Strategie an die Hand geben, wie sie sich können Wörter merken können. Aber wenn es einfach wie man da rausspickt, dann ist es einfach aus.
Dann hat er neue Effekte von at home, also daheim, untersucht. Weil natürlich ganz logisch ist, körperliche Züchtigung hat einen absolut negativen Effekt. Hat er vorher noch nichts untersucht, aber sagt auch ganz klar, Angstmacherei, da kommt dann auch wieder mit der Depression und der Frustration stark zusammen, oder? Ob Eltern einer Arbeit nachgehen oder nicht, also ob sie arbeitslos sind, ob beide berufstätig sind, hat zum Beispiel fast keinen Einfluss auf das gute Lernen. Dann ist spannend gefunden.
Ja, das finde ich jetzt auch spannend,
Weil
was wohl findet, Sepp. Also jetzt nicht unbedingt, wenn meine Eltern übermäßig außer Haus engagiert sind, kommen Zeit dann für die Kinder, ist ja da nicht fürs Wohlbefinden wahnsinnig förderlich. Aber genauso sind ja Eltern, die arbeitslos sind oder gesundheitlich angeschlagen, auch schwieriger für so Leute, um ihren Kindern ein stabil, sicheres Eltern auszubieten.
Ob Familienstruktur, ob es Patchwork ist, ob es jemand alleinerziehend ist.
Aber aufs Lernen macht wirklich aufs Lernen.
Kann ich voraus.
Ja, in dem Fall. Ja, dann
aufs Wohlbefinden natürlich.
Ja, natürlich, aber nicht aufs Lernen. Und es geht da ums Lernen.
Auch der Einwanderungsstatus hat keinen Effekt. Habe ich extrem spannend gefunden. Ja. Was einen mittleren Effekt hat, aber nicht so wahnsinnig, ist so unengagierte Väter.
Aber gleich einen mittleren Effekt.
Es hat einen mittleren Effekt. Und die Bildung der Eltern hat einen mittleren Effekt, beziehungsweise auch die Erwartungshaltung der Eltern. Ja. Der hat dann schon wieder recht einen hohen. Mhm. Dort wird es dann höher. Und was hat er im Bereich Schule neu untersucht? Zusammenführungen von Schulen hat keinen Einfluss.
Aha, also.
Die Schulwahl, die gerne auch politisch immer wieder raufkommt, wenn es öffentliche Schulsystem ist, hat keinen Einfluss darauf. Charterschulen keinen und gleichgeschlechtliche Schulen haben gar keine Wirkung. Gerade weil man häufig so sagt, ja, in der Pubertät ist es super, wenn Girls untereinander sind und Boys und so. Ja. Mhm. Es gibt natürlich geschlechterspezifische Unterschiede. Das so, das sagt ja, er, aber, es hat aber keinen Einfluss aufs Lernen.
Beruhigt mich jetzt also noch, weil ich nicht nur eine reine Mädchenschulwelle.
Und da freut jetzt alle Schulgemeinden, die das Geld wirklich drüllen müssen, die Bauqualität der Schulhäuser hat keinen Effekt. Fast keinen Effekt. Und Sommerschule, also dass man Kinder nochmal in eine Weiterbildung schickt, ja, im Sommer und so, hat auch fast keine Wirkung.
Aha, denn die 5 Wochen Sommerferien, die schadet den Kindern nicht.
Doch, was? Die 5 Wochen Sommer, je länger die Sommerferien sind, das hat aber in der Altersstudie schon gesagt, desto mehr ist die Vergesslichkeit da, man muss wieder bei der Basis anfangen, aber nicht Sommerschule.
Also,
doch geht es nur um die Sommerschule.
Ja.
Dann, was er neu untersucht hat, ist beim Thema Klasse. Mobbing, absolut schlecht. Das ist nicht verwunderlich, weil das hängt wieder mit den Emotionen auch zusammen. Klassenrepetition hat keinen Effekt.
Ja, da.
Wissen wir aber schon aus der heilpädagogischen Untersuchung
richtig,
in der Schweiz.
Ja.
Freundschaften haben nur einen mittleren Effekt aufs Lernen. Natürlich auf Psychohygiene etc. sehr hoch, aber rein aufs Lernen nur einen kleinen.
Ja.
Es hat ja manchmal auch hinderliche Effekte, wenn Kinder gut befreundet sind, können sie nicht
Das ist auch noch tröstlich, weil manchmal ist das auch wirklich ein Thema. Wenn es in einer Klasse wie für ein oder zwei Kinder nicht passt, oder? Dass man aber die Eltern so beruhigen kann. Oder als Kind dann kann sagen, schau, jetzt da ist einfach ein Platz zum Lernen.
Natürlich, wenn ein Kind dann wieder leidet, weil sie sich nicht zugehörig fühlt, und so hat es dann wieder einen negativen Effekt.
Ja,
aber grundsätzlich hat es nicht so einen hohen Einfluss, wie man sich das gibt. Bei den Lehrpersonen hat er neu untersucht. Lehrerqualifikationen, Leistungsvergütungen und Coaching von Lehrpersonen haben fast keinen Effekt. Gerade das Letzte finde ich also schon ein bisschen frustrierend.
Ja, das finde ich jetzt also auch.
Das ist ja in aller Munde, oder? Man coacht da und
dieses
und jenes und Lebenscoach und Lebenscoach und Lehrercoach.
Im Moment coachen, oder?
Ja.
Ist das Schlagwort.
Ja, aber auch Coaching bei den Schülerinnen und Schülern im Fall ist halt im Fall auch nicht so gut abgeschnitten. Es ist nicht negativ, aber es hat fast keinen Effekt. Und es hat andere Effekte von der alten Studie, die ich dann nachher noch bringe, die viel höher sind. Und ich finde, da müssten wir einfach nochmal in die Tiefe gehen, wenn wir vielleicht mal Lerncoaching oder so anschauen. Weil das ist jetzt auch ein Schlagwort, dass die Schule von der Zukunft mehr nicht mehr Lernbegleiter oder Lehrpersonen hat, weil es ja belehrend ist, sondern es muss mehr ins Coaching hineingehen. Aber wenn das wirklich keinen so einen Effekt hat, müssen wir da mal genau
anschauen. Ja, muss man einfach schauen, wo ist Aufwand und Ertrag, oder? Da ist der Punkt.
Zugehörigkeit in der Schule, also wenn Lehrpersonen das Gefühl haben, sie gehören zu dieser Schule, das hat eine extrem gute Wirkung. Wahnsinn! Ja. Das hat fast den höchsten Wert gehabt. Und wenn Lehrpersonen auch kollektiv miteinander zusammenarbeiten oder auch drinnen ist, also die Wirkung der Lehrkräfte, ist es, wenn man es übersetzt hat mit Diebel, ist extrem hoch abgeschnitten.
Ja,
was auch eine hohe Wirkung hat, ist, wenn man Kinder in die Schublade steckt.
Aha.
Also,
aber sie müssen beim Zutrauen, oder? Mit Erwartungen haben. Nicht, möglichst nicht schon irgendetwas Gefühl, da geht oder geht nicht.
Was ich spannend gefunden habe, die Erwartungen der Eltern oder der Erziehungspersonen hätten einen höheren Effekt als die Erwartungen der Lehrpersonen.
Ja, das kann man vorstellen.
Im Unterricht hat er neu untersucht, also wenn man ein spezifisches Lesetraining macht oder Wokitraining, dann hat das einen mittleren Effekt. Was schon ein bisschen höherer Effekt hat, ist das Training vom phonologischen Bewusstsein. Magst du vielleicht etwas zum phonologischen Bewusstsein sagen? Weil da habe ich auch schon in den letzten Jahren gehört, was das soll sein.
Also phonologisches Bewusstsein, das ist wirklich etwas, wo man, also die Grundbausteine der Sprache, zum Beispiel, dass man Reimwörter sucht, dass man Wörter in Silben aufteilt, dass man A-Laut los oder aus, also in der Mitte, oder? Dass man sagt, wo kommt denn der B vor, bei Nebel, oder? Und dann Wörter sucht, die auch so sind. Oder auch der Auslaut, der letzte Buchstabe, sind so die Trainings, also eigentlich Sprachspiele, so Verschli und Reimli, die haben ganz viel phonologische Bewusstsein hat, die das fördert. Und das ist wirklich ganz ein wichtiger Baustein nachher dann für den Schriftspracherwerb, also fürs Lesen und fürs Schreiben, weil die Kinder einfach dann sensibilisiert sind auf die verschiedenen Laute, auf den verschiedenen Klang, lange Vokal, kurze Vokal und so weiter. Aber so, darum, das ist von der logischen Bewusstheit.
Jetzt kommen wir mal zu den ganz spannenden Sachen. Im Bereich vom Lernarrangement, am Lernen selber und der Lernstrategie hat er auch ein paar neue Sachen untersucht. Beim Fernsehschauen hat bei der alten Studie extrem schlecht abgeschnitten. Also wer zu viel Fernsehen schaut und vor der Kiste hockt, der hat einen negativen Einfluss aufs Lernen. In der Schule.
Sehr passiv halt, denke
ich. Wenn Anwesenheit von Mobiltelefonen im Unterricht sind, im Fall auch. Also wenn Kinder und Jugendliche das dürfen brauchen während dem Unterricht, und ich rede jetzt nicht vom spezifischen Brauchen zum Recherchieren, sondern wenn man das darf brauchen, weil es nicht so eine klare Regel hat, dass man die quasi daheim lässt oder abgestellt lässt, einen negativen Effekt. Habe ich ganz spannend gefunden.
Okay, ja.
Allgemein, Bildschirmzeit. Je höher die Bildschirmzeit, desto tiefer der Lernerfolg. Die sozialen Medien, die haben also auch fast schon mal negativ abgeschnitten. Also die Werte, die Kinder verbringen heute viel Zeit vor den Medien. Wir wissen, jetzt sind es momentan im Jahr 2023 etwa 4 Stunden im Alter von 19 bis 12 umgekehrt. Ist viel. Und je mehr das da ist, desto negativer ist der Effekt. Den individuellen Unterricht hat er untersucht. Fernunterricht und 1-zu-1-Computing. Und Barbara, es hat fast keinen Effekt. Vor allem beim individualisierten Unterricht, da bin ich fast runter, weil ich so denke, wow.
Ja, da ist jetzt fast ein bisschen, kann man das sagen, heilige Kuh, die noch da schlachtet.
ja. Aber ich möchte auch da sagen, es geht natürlich, er sagt zum Beispiel auch in der alten Studie schon, Methodenvielfalt ist, was ausmacht. Also das heisst jetzt nicht, dass man nur noch Frontalunterricht
machen. Genau, ja, richtig, ja, nein. Da muss man ja immer aufpassen, dass man dann nachher nicht da über das Grosse einleistet hat, schlussendlich noch jemand geschickt macht, wenn jemand genau sieht, wo steht ein Kind, was braucht welches Kind, welche Jugendliche, dann hat da ganz sicher einen grossen Effekt. Aber das ist ja dann nicht unbedingt individualisierter Unterricht. Ja.
Er sagt zum Beispiel auch, die Separation in der Primarschule, in der Sekundarschule, im Gymnasium, hat schon einen Effekt, aber es hat nicht so einen hohen, wie man sich immer wünscht. Es gibt vielleicht Ruhe in ein Klassensetting, weil alle ein bisschen im gleichen Lernstoff sind, aber es hat nicht einen höheren Lerneffekt. Weil gerade in der Primarschule, wo wir zum Teil integrativ arbeiten, ohne kleine Klassen, bis in die 6. Klasse, sehen wir, dass zum Teil auch solche Kinder, die wirklich Mühe haben mit Lernen, dass die sehr einen hohen Effekt haben können, aber dass das nicht automatisch besser ist, wenn man sie trennt. Und Barbara, was mich ein bisschen erstaunt hat, was nur eine mittlere Wirkung hat, ist Differenzierung. Da bin ich ein bisschen ernüchtert. Ja, Flipped Classroom, also hat er auch noch untersucht, dass wenn man den neuen Stoff quasi daheim lernt, indem man das Lernvideo daheim schon hat oder vorbereitet und dann die Anwendung im Unterricht hat, das hat auch einen mittleren Effekt. Nachhilfe von Gleichaltrigen hat einen mittleren Effekt. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es grösser ist. Tutoring auch und Feedback hat auch einen mittleren Wert.
Okay.
Das hat er auch so noch untersucht. Also das ist weiterhin sehr wichtig. Vor allem qualitatives Feedback, könnte dann sehr unterschiedlich sein.
Ja, da kommt es ein bester Fall, wie man zu wahr und wie man ein Feedback gibt.
Eine sehr hohe Wirkung. Und jetzt erstmal, was ist das? Ist die sogenannte Jigsaw-Methode. Kennst du das?
Nein.
Wir nennen es Gruppenpuzzle. Ein durchdachtes Gruppenpuzzle, das richtig aufgebaut ist.
Ich rede jetzt nicht vom kooperativen Lernen.
Das hat so einen wahnsinnig hohen Effekt.
Das heisst, das ist da, wo jedes Kind irgendetwas liest, sich irgendwo ein bisschen so Expertin
also du hast zum Beispiel, darf ich ein Beispiel machen? Ja, du hast zum Beispiel eine Gruppe, die Fröschtext liest, eine Gruppe, die Fürsalamandertext liest und eine Gruppe, die Alpensalamandertext liest. Und dann tust du die Gruppe nachher zusammen, nachdem sie es allein gelesen haben, tust die Froschgruppe miteinander Sachen diskutieren, bearbeiten, die Fürsalamandergruppe, die Alpensalamandergruppe. Dann nimmst du je ein Kind zu dieser Gruppe aus, machst eine neue Dreiergruppe und sie müssen sich untereinander Sachen vorstellen und dann merken und mit dem etwas erarbeiten. Zum Beispiel qualitativ sagt er dann zum Beispiel, da sei es dann gut, wenn es eine neue Meta-Aufgabe gibt. Also zum Beispiel, was sind jetzt echt Amphibien, wenn drei Amphibien sorten, wie geht es da weiter? Dass das eine extrem hohe Wirkung
hat. Unterschied und Gemeinsamkeit oder irgend so Sachen. Dann,
Ich persönlich habe schon festgestellt, mit Unterstufenkind ist das schwierig, aber ich glaube, je älter das die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden sind, desto geiler kann die Methode werden. Ja.
Dort denke ich schon, wenn ein Kind so ein bisschen Lernschwierigkeiten hat, könnte dann das schwierig werden, weil die einen können wirklich auf der Primarschule manchmal kaum etwas sagen, weil sie es immer wieder vergessen haben, wenn sie vom Arbeitsspeicher oder weil es diesen Wörtern nicht schlagen kommen. Aber ja, aber je weiter rauf, desto effektvoller.
Was politisch natürlich Themen sind, die wir gerne diskutieren, sei es jetzt von der Grammatik von der Schule, wer das interessiert, Folge Nummer 2, oder auch sonst Themen, die halt sehr ausgeschlachtet werden, die aber wirklich nicht so einen hohen Effekt haben, weil es einfach so, es nützt nichts, aber es schadet nichts, aber wir investieren extrem viel Zeit drauf, ist Teamteaching zum Beispiel, hat nicht so einen hohen Effekt. Mhm. Offenen Unterricht, offenes Klassenzimmer, 1:1 Computing, außerschulische Aktivitäten. Da bin ich ein bisschen verschrocken. Mhm. John Hattie relativiert es dann auch ein bisschen. Er sagt so, klar, für die Einbettung in der Realität, sage ich es jetzt überspitzt, oder eine Verknüpfung, ist das extrem wichtig, auch wenn es um das Thema Muse geht. Lernen ist nicht immer nur neues Wissen anhäufen, da muss es auch mal Muse drin haben, um sich etwas zu verweilen. Dort ist es wichtig, aber es hat nicht so einen hohen Effekt, wie wir es gerne hätten, wenn man dann etwas noch macht. Hausaufgaben. Das Thema Humor. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich habe mit dem Pascal Buchmann der Folge Nummer 14, glaube ich, zum Thema, was der Humor dem Lernen hilft, versucht ein bisschen aufzuschlüsseln, was da ist. Er sagt so klassisch, die Würze, was das zwischenmenschliche Leben anbelangt, aber nur weil eine Lehrperson humoristisch ist, hat das keinen weiteren Effekt. Mhm. Diversity Program, da habe ich ganz spannend gefunden. Also wenn man so...
Also wenn du so ein Programm durchziehst, oder? Ja. Irgendwie 10 Lektionen, machen wir jetzt eben etwas...
Dass da nicht so einen hohen Effekt hat, wie man es sich gerne wünscht. Jetzt nicht nur aufs Gesamtlernen, sondern auch aufs Lernen innerhalb von dem Setting.
Ja, ja.
Und müssen wir vielleicht nochmal genau anschauen. Und ich weiss jetzt gerade, wenn es Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten hat, die das hören, müssten wir uns vielleicht mal genau darüber unterhalten, ob ich das richtig interpretiert habe. Ich glaube, auch da, wenn es gerade am Beispiel passiert, sagt er zum Beispiel, nützt es viel mehr, wenn es in der Klasse gerade Thema ist, dann nützt es viel mehr, wenn man dann jemanden ins Schulzimmer holt. Dann hat es einen hohen Effekt. In Kleingruppen lernen hat auch nicht so einen hohen Effekt, obwohl man das immer sagt, kleine Klassen haben auch nicht so einen hohen. Es ist egal, ob es ein offener oder ein geschlossener Unterricht ist, es muss Abwechslung haben, aber eins oder das andere hat nicht einen höheren Effekt. Mhm. Leistungsgruppen nicht und durchmischte Gruppen nicht. Also es hat schon einen Effekt, aber es hat nicht so einen hohen. Man redet auch viel über diese Geschichten. Und das sind also die Sachen, die man mit Zahlen belegen kann. Was aber einen hohen Effekt hat, in der zweiten als auch in der ersten Studie, Evergreen, Klarheit von der Lehrperson, Barbara. Erklären, instruieren, nochmal erklären, die einen abspringen lassen. Das hat einen wahnsinnig hohen Effekt, immer noch. Auch nach diesen 2100 Meter Studien. Durchdachte Vorbereitung und Planung.
Ja, Grundhandwerk, oder?
Ja, die erste Didaktik ist nicht das Wahre. Kann es vielleicht mal geben, aber da muss ein Grund haben, wieso. Formative Lernkontrolle. Haben einen wahnsinnig hohen Wert. Den Lernstand der Kinder kennen vor allem, der sich das rauszieht. Summative Lernkontrolle, sagt er selber, haben den Effekt, man lernt dann auf das hin, dann ist die summative Lernkontrolle da, vielleicht noch eine Note, was auch immer, und dann ist das Lernen dort beendet.
Ja.
Mhm. Wenn du Glück hast, kommt das nächste Thema, das noch ein bisschen auf dem aufbaut.
Ja, das ist der Unterschied zu der formativen Lernkontrolle. Der Lernzyklus ist nachher wie unterbrochen, oder? Dann ist die summative Lernkontrolle gemacht, abgeschlossen, und dann kommt das nächste Thema, dann ist wie nicht so... Der Kreislauf ist nicht so okay.
Schaffen und darüber reden an der Metakognition hat eine sehr hohe Wirkung.
Das freut mich.
Interventionen haben sehr einen hohen Wert, ob sozial oder fachlich. Da unterscheidet er sogar nicht einmal.
Ah ja, das ist aber auch spannend, ja. Also nein, bestärkt mich dem, wo man denkt an dich auch.
Konstruktives Unterrichten, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was er im Detail damit meint, aber ich glaube... Da geht es auch um positive Haltungen etc. Also da hat einen extrem hohen Einfluss. Kognitiv komplexe Aufgaben müssen sie. Also wenn es zu einfach ist, dann nützt es nichts. Und dann aber auch darüber reden mit der Strategie, das hat einen extrem hohen Wert. Erlebnisorientierte Bildung, wenn man es mit positiven Emotionen kann verknüpfen kann. Ich rede jetzt nicht nur vom Wohlbefinden, ich fühle mich gut zu Hause. Das hat einen extrem hohen Wert. Den Micro-Teaching mit Tutorials. Das ist etwas, was von den digitalen Medien herkommt. Er sagt so, wenn es ein Tutorial irgendwo schon gibt, wo ich immer wieder schauen kann in meinem Lerntempo, das hat einen extrem hohen Wert. Und das ist so beruhigend zu sehen, dass es auch in den digitalen Medien Sachen gibt, die wirklich gut
passen. Ja, in dem Fall mega lässig, oder? Weil da kannst du analog dann nicht so bieten, oder? Kannst du nicht x-mal bieten, aber einen Film oder irgendeine Anleitung, Podcast, kann man immer wieder hören.
Und ich glaube, qualitatives Tutorial erstellen, hat auch nochmal einen hohen Wert, aber ja, das hat er jetzt nicht untersucht.
Ja, da...
Oh, ich habe Luftsprünge gemacht, als ich es gelesen habe. Glaubwürdigkeit von der Lehrperson hat so einen riesigen Effekt. Sehr hoch. Wow. Sind wir doch bei einem Thema, wenn ich das Mittelalter nicht gerne unterrichte und ich vermittle, dass der Kind unterbewusst, bewusst, ja. Da zücht einfach.
Ja, ja, genau. Ja, da kannst du nicht. Also, man ist nicht immer gut drauf. Aber grundsätzlich, dass Kind, die Jugendlichen merken, hey, die Person ist gerne da, die macht das gerne, die brennt für das, was sie da erzählt. Cool, das freut mich.
Nein, das ist extrem cool. Ist ganz und jetzt bin ich eben noch weitergegangen. Jetzt hätte ich ja nur die Daten können liefern. Der John Hetty sagt so, ich muss natürlich auch ein paar Tipps geben, weil das hat bei der ersten Studie noch ein bisschen gefehlt. Mhm. Er hat ja dann ganz viele Bücher nachgeschoben, wo das Ganze auch thematisiert, wo er so Programme mit Lehrpersonen entwickelt hat und mit Hunderten von Teams haben seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch ausgehandelt. Er sagt so, positiv. Positive Erwartung, positives Vertrauen, vertiefte Motivation, positive Erlebnisse, positive Glaubwürdigkeit und Beziehung zu den Lernenden. Positiv, 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 das sei einfach wahnsinnig Gold wert. Erstaunt auch nicht?
Nein, erstaunt nicht. Nein, absolut nicht.
Er sagt, vielseitig unterrichten. Mhm. Also Gruppenputzle, Frontalunterricht, Planarbeit.
Eben, aber offene Sequenzen.
Geschlossene, einfach das Ganze extrem. Stärke von der formativen Lernkontrolle.
Ja.
Weil ich glaube, der Lernstand, kennen von den Kindern, wie der Lernstand abschließend bewerten, hat einen höheren Effekt und damit bin ich ja bestätigt worden. Eine gute Klassenführung. Sie hat immer noch das A und das O und egal wie du das organisierst, ob jetzt im Homeschooling, was auch immer, es gibt verschiedene Methoden, Interventionen, Störungen, Beziehungsarbeit, da hängen hoch. Er sagt selber, gute Planung, oder? Aber eine gute Planung darf nicht zu detailliert sein, man muss trotzdem können agil auf Sachen reagieren und gerade so das sowohl als auch, ja. das ist einer der goldenen Königswege, den er hat, da müssen wir noch genauer forschen, aber da glaube ich, dass er das auch einen hohen Stellenwert und einen Tipp sagt. Vermehrt Zusammenarbeit im Team, weil wir können selber nicht immer alles leisten. Ja. Wir müssen aber auch über Haltungen reden im Team, nicht nur Arbeitsblätter austauschen, mal etwas vorbereiten und Standard zur Verfügung stellen. Du musst es so eh auf deine Lerngruppe nochmal anpassen.
Ja, und so gemeinsame Werte und Haltung entwickeln. Ich glaube, da ist auch etwas Unwichtiges, weil das nachher auch mit der, auch mit der Vorbildfunktion und mit dem positiven Vermitteln zu tun.
Zum Beispiel Weiterbildung, Reflexion, da hat einen ganz hohen Stellenwert. Jetzt vielleicht nicht gerade direkt, weil wie hoch dass eine Lehrperson bildet ist, hat nicht so einen hohen Einfluss, zum Beispiel in der Primarschule, da hat er auch untersucht, aber er sagt so, Weiterbildung geht konkret mit den Sachen, die nachher im Unterricht kommen, da hat zum Beispiel einen ganz hohen Stellenwert. Ja, so. Und, oh Barbara, da habe ich auch gerade gejuchzt, Spass habe in der Arbeit. Das sagt er auch.
Ja.
Ja, man soll einfach natürlich daher gehen, glaubwürdig und mit Freude und Vorbild, das nützt sie etwas.
Ja.
Wenn ich aus diesen Studien gelernt habe und wo ich finde, höre ich auch häufig bei Lehrpersonen, das ist so ein bisschen mein Learning daraus, auch wenn jetzt die gewissen Sachen wie 1:1 Computing nicht so hoch abgeschnitten hat, wir müssen es trotzdem machen, weil es kann uns Papier reduzieren. Wir müssen aber nicht nur 1:1 Computing machen, sondern es geht um einen natürlichen Umgang mit der Technik. Ja. So Sachen erwähnt er immer so in Nebensätzen, also nicht nur Lernvideos schauen, sondern es darf nicht ideologisiert sein, sondern Digitalität ist heute Realität im Leben von der Kinder, sagt er auch. Und darum muss man das auch wollen integrieren. Es muss einfach natürlich sein.
Ja, genau. Dort, ja, das ist wie ja, das Werkzeug, das wir brauchen, oder? Im Werken. Brauchst du dann die Säge oder den Säbmeißel, wenn er passt. Und da ist es genau das Gleiche.
Ich habe als zweites Learning ich habe mit einer Lehrperson geredet, wo ich heimgefahren bin, im Zug. Und haben ihr ein bisschen von der Hattie-Studie erzählt und sie so, ah, der John Hattie, das ist wieder irgend so ein Theoretiker, der hat irgendetwas herausgefunden. Was, ich mache es so. Und das ist für mich so ein bisschen das zweite persönliche Learning. Ich glaube, klar, wenn eine Studie aufgearbeitet ist und wie die Rohdaten sind, dann muss man wirklich kritisch hinterfragen und das soll man sich auch genau anschauen. Aber er hat jetzt so viel analysiert und es hat so viele Mitarbeiter und so viele Leute, die da mitgeschafft haben. Ich glaube, man darf die Studie schon hinterfragen, aber man soll einfach einmal zuerst einmal das Zeug überlegen, was stimmt echt wirklich da davon und wo investiere ich Zeit? Also ich tue lieber Zeit investieren in meine Glaubwürdigkeit und in einen guten und agil vorbereiteten Unterricht, weder dass ich jetzt da schon wieder andere Sachen mache, die ich vorher aufgezählt habe, die nicht so einen hohen Effekt haben. Und ich glaube, das ist für mich ganz ein hohes Learning. Wie schaffen wir auch die Wissenschaftlichkeit nicht zu überinterpretieren, aber die trotzdem fundiert in unseren Unterricht einzufliessen lassen? Das ist für mich eine ganz grosse Herausforderung.
Ja, es gibt halt nichts Besseres als eine praktische Theorie, oder? Weil, also, Das ist nicht, ich kann nicht unterrichten, wenn ich einfach theoretische Konstrukte nur habe im Kopf. Und mir fehlen dann so die menschlichen Skills und die Freude am Arbeiten oder so. Aber um agil, etwas flexibel, vielfältig zu unterrichten, brauche ich eben ein paar Theorien im Kopf, ein paar Konstrukte, wo ich weiss, hey, dann kann ich da zücken, dann kann ich so handeln. Und da sind halt so Theorien, so Modelle, wie der Zerro zusammengefasst hat, finde ich halt sehr hilfreich.
Das waren so meine Eindrücke gewesen. Klar hat das schon wieder einen Filter vom Visible Learning, The Sequel, also Lernen sichtbar machen, Teil 2 vom Professor John Hattie. Vielleicht habt ihr andere Eindrücke, vielleicht habt ihr etwas anderes aus der Studie herausgelesen, wenn ihr schon habt. Mich würde es extrem interessieren, mit euch auch in einem Fachaustausch zu kommen, wenn ihr Lust habt, über das zu schwätzen. Und wer will überprüfen, ob ich jetzt hier ganz ehrlich erzählt habe? Ich habe dummerweise 2 Bücher bestellt. Die erste Person, die sich bei mir meldet und die Adresse angibt, der würde ich Visible Learning The Sequel zuschicken. Das vielleicht als Anreiz, dass ihr euch auch mit dem auseinandersetzen könnt.
Ich lehne dies aus.
Ja, die, also ich habe es jetzt ausgeschrieben, jetzt kommst du Sander nicht über.
Ja, das ist gut.
In dem Sinn, haltet die Ohren steif, bleibt neugierig und
bis bald.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.